ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart im Studio. Gut 150 Hektar Wald sind bei Jüterbock seit Freitag verbrannt. Die Feuerwehr hat das Mögliche getan. Jetzt hofft man auf den Regen. Das Gebiet ist ein früherer Truppenübungsplatz. Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel hält das auch für eine mögliche Ursache des Feuers: Munition. Da Brandenburg immer wieder von Waldbränden heimgesucht werde, muss sich das Land vorbereiten. Der Wald muss angepasst werden. Wie? Dazu Raimund Engel im RBB 24 Inforadio.
Ganz langfristig gesehen, wir müssen es hinbekommen, dass wir die großflächigen Nadelholzreinbestände, die wir haben, umbauen in Mischbestände. Dass man auch Laubholz reinbringt, da wo es standortlich möglich ist, und Mischbestände dann bekommt. Weil Mischbestände, da ist die Luftfeuchte höher, da sind die Temperaturen niedriger. Auch Laubhölzer sind oftmals etwas resistenter. Also da ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, wir brauchen vernünftige Wege in den Gebieten. Und zwar, wir brauchen keine Autobahnen in den Wäldern, sondern Forstwirtschaftswege, wo auch Einsatzfahrzeuge wiederholt drüber fahren können, ohne dass sie stecken bleiben. Dann ist es ganz wichtig, dass man entsprechend Schneisen hat. Auch Löschwasser muss ran.
Sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel im RBB 24 Inforadio. Vor etwa einem Jahr gab es einen Hackerangriff auf einen externen Dienstleister der Berliner Verkehrsbetriebe, BVG. 180.000 Kundendaten flossen durch den Cyberangriff in die Hände von Unbekannten, darunter Namen, Adressen, Vertragsnummern und zum Teil auch Mailadressen. Ein Jahr nach dem Vorfall hat Berlins Datenschutzbeauftragte die BVG verwarnt. Warum, weiß Landespolitikreporterin Ute Schumacher.
Gleich zweimal habe die BVG in diesem Fall gegen geltendes Recht verstoßen, sagte Berlins Datenschutzbeauftragte Maike Kamp bei einer Anhörung im Datenschutzausschuss des Abgeordnetenhauses. Die BVG hatte einem externen Dienstleister Kundendaten gegeben, damit der in ihrem Auftrag im Januar vergangenen Jahres Infobriefe und Mails verschickt. Soweit, so legal. Nachdem das erledigt war, passierten die Fehler, sagt Maike Kamp.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls hätten die Daten der BVG-Kundin nicht mehr vom Dienstleister gespeichert werden dürfen, da der Auftrag abgeschlossen war. Die BVG hatte nicht kontrolliert, dass der Dienstleister die Daten auch tatsächlich gelöscht hat.
Ein klarer Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung sei das. Genauso wie die Tatsache, dass die BVG die Datenschutzbeauftragte nicht unverzüglich über den Vorfall informiert hatte, sondern dazu fast zwei Wochen brauchte. Deshalb verwarnte Kamp nun die BVG. BVG-Justiziar Alexander Steinbrecher nahm die Verwarnung fast demütig an.
Erstens, wir haben verstanden. Zweitens, wir haben daraus gelernt. Und drittens haben wir auch Maßnahmen ergriffen, um solche Vorfälle in Zukunft nicht wieder eintreten zu lassen.
Mit dem externen Dienstleister arbeite man nicht mehr zusammen. Auf die Frage der Abgeordneten, inwieweit die Kunden Schadenersatz bekommen werden, gab es noch keine eindeutige Auskunft. Die Datenschutzbeauftragte erklärte, Schadenersatzforderungen noch zu prüfen. Das Ergebnis wäre wichtig für die Betroffenen. Alexander Steinbrecher sieht hier aber keine Gefahr im Verzug.
Nach meinem Verständnis beträgt die Verjährungsfrist 3 Jahre ab Kenntnisnahme. Die Betroffenen, die wir informiert haben, haben ja frühzeitig dann Kenntnis erlangt, aber können natürlich auch frei entscheiden, ob sie ihre Rechte geltend machen.
Knapp 2 Jahre haben sie dafür noch Zeit. Bis dahin sollte die Prüfung der Datenschutzbeauftragten längst abgeschlossen sein. Wie viel an Nachzahlung auf die BVG oder den Dienstleister zukommt, ist noch völlig offen.
Der Bericht von Ute Schumacher, RBB 24, Landespolitik. Gleich 2 Anschläge auf die Berliner Stromversorgung im Herbst letzten Jahres und im Januar diesen Jahres haben die Achillesferse Berlins gezeigt. Tausende waren ohne Strom, teils tagelang. Das Stromnetz sollte widerstandsfähiger werden, versprachen Berliner Senat und Netzbetreiber. Heute hat der Netzbetreiber eine erste Zwischenbilanz gezogen. RBB 24 Report. Oder Tischewski.
Was im Körper dringend gebraucht wird, das gibt es meist zweimal. Herzkammern, Lungenflügel, Augen. Da ist es naheliegend, dass der Gesetzgeber auch eine solche Absicherung der Stromleitungen vorschreibt. Doppelt hält eben besser. Was die Vorschrift dabei nicht besagt, dass diese beiden Leitungen räumlich voneinander getrennt sein müssen. Und das hatte in Berlin zuletzt gleich zweimal fatale Folgen. Dr. Erik Landeck, Geschäftsführer von Stromnetz Berlin, verweist auf geplante Abhilfe.
Wir in Berlin haben uns vor vielen Jahren entschlossen, neue Leitungen nicht mehr in dieser Form zu verlegen, sondern getrennt über verschiedene Leitungswege zu legen. Und das betrifft auch das Bestandsnetz. Allerdings dauert es hier immer etwas länger. Wir hatten an beiden Anschlagsorten aber bereits ein Programm, eine solche Georedundanz herzustellen.
Seit den beiden großen Blackouts im September 2025 und im Januar 2026 hat Stromnetz Berlin bei seinen ohnehin geplanten Resilienzmaßnahmen angezogen und eine zweistellige Millionensumme in Sicherheit investiert. 130 zusätzliche Wachleute, mehr als 200 neue Videokameras, weitere sollen folgen. Und Ende Juni werden höhere Sicherheitszäune fertig. Und die Sicherheit wird auch dadurch erhöht, dass auch das letzte Prozent der Berliner Leitungen in den kommenden Jahren unter die Erde verlegt werden soll. Die großen Ausbauvorhaben, so hofft Geschäftsführer Erik Landeck, die sollen dann künftig auch nicht mehr so offen kommuniziert werden wie bisher.
Transparenz ist keine Entscheidung der Netzbetreiber, sondern Transparenz ist eine Entscheidung der entsprechenden Vorschriften und Behörden. Natürlich werden wir auch weiterhin mit den Nachbarn darüber reden, wenn wir ein neues Umspannwerk bauen. Aber ob wir jede einzelne Leitungsverbindung genauer zeigen müssen, wo sie langläuft, das ist vielleicht etwas, wo man in Zukunft weniger transparent sein darf. Und ich glaube, dass viele Verwaltungen diese Zeichen der Zeit auch erkannt haben.
Brandanschläge sollten dann hoffentlich nicht mehr ganz so leicht zu planen sein. Der Schaden beim Brandanschlag in Johannisthal, so Stromnetz Berlin, beläuft sich für den Netzversorger auf 3 Millionen Euro. In Lichterfelde sind die Reparaturen noch immer nicht ganz abgeschlossen. Und damit steht auch die endgültige Schadenssumme noch nicht fest.
Der Bericht von rbb24-Reporterin Oda Tischewski. Der Iran-Krieg hat die Spritpreise steigen lassen. Autofahrer sollen entlastet werden. Die Bundesregierung hat deshalb zum 1. Mai die Mineralölsteuer gesenkt, befristet auf 2 Monate. Ob der Tankrabatt auch beim Kunden ankommt, das hat rbb24-Reporter Bruno Dietl im Berliner Südwesten erkundet.
Montagvormittag an einer Tankstelle in einem Gewerbegebiet nahe der Autobahn in Tempelhof. Die Tankstelle gehört zu keinem großen Mineralölkonzern, ist unabhängig und deutlich günstiger als die Konkurrenz in der Umgebung. Die 17 Cent Nachlass auf die Mineralölsteuer konnte Betreiber Friedhof Engelke erst einen Tag nach Einführung weitergeben, als er auch günstigeren Kraftstoff einkaufen konnte. Dass Tankstellenbetreiber den Tankrabatt teilweise einbehalten, weist Engelke zurück. Der Rohölpreis würde sich bis zu 5-mal täglich ändern.
Je nachdem, was auf dem Weltmarkt halt so los ist, verändern sich halt auch die Preise. Und deswegen kann man auch nicht so ganz explizit sagen, okay, jetzt haben die den Tankrabatt einkassiert. Wenn eine gewisse Person übers Wochenende wieder auf dumme Ideen kommt, dann ist halt Montag früh Überraschungspaket und man fällt manchmal aus allen Wolken, was jetzt schon wieder los ist.
Engelke rechnet vor, wie Tankstellen wie seine in Tempelhof ihr Geld verdienen.
Sag mal, eine durchschnittliche Marge an einer Tankstelle liegt sicherlich so überall so um die 10 Cent. Und wenn jetzt ein Autofahrer 30 Liter tankt, dann bleibt an der Tankstelle von der 60-Euro-Rechnung bleiben 3 Euro an der Tankstelle.
Was bei der Tankstelle in Tempelhof auffällt, die Preiserhöhung um 12 Uhr fällt aus. Die Preise bleiben stabil. 1,99 pro Liter E10, 2,05 Euro für Diesel. Ein Tanklaster fährt vor und liefert neuen Treibstoff. Betreiber Engelke steht daneben und erzählt, dass er diesen noch einmal zu günstigeren Konditionen eingekauft habe und die Preise somit noch einmal senken könne. Die Steuererleichterung zum Teil einbehalten, laut Engelke für Tankstellenbetreiber eigentlich keine Option.
Wer den Tankrabatt nicht weitergibt, bleibt halt auf seinem Sprit sitzen.
Kritik an den Mineralölkonzernen kommt vom ADAC. Man erwarte deutliche Preissenkungen. Laut Bundeskartellamt sind die Preise seit dem 1. Mai und der Steuererleichterung nicht um 17, sondern nur um durchschnittlich 13 Cent gefallen. Ann-Kathrin Beermann vom Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert den Tankrabatt als ungleiche Entlastung.
Man muss auch bedenken, dass alle Steuerzahlerinnen für diesen Rabatt mitzahlen, selbst wenn sie kein Auto fahren. Und das ist besonders unfair denen gegenüber, die sich kein Auto leisten können und nun indirekt andere Autofahrerinnen subventionieren.
Sagt Ann-Kathrin Beermann vom Verbraucherzentrale Bundesverband. RBB24-Reporter Bruno Dietl informierte. Die PCK-Raffinerie in Schwedt versorgt fast ganz Ostdeutschland mit Sprit. Dafür verarbeitet sie unter anderem kasachisches Öl, das durch Russland nach Schwedt fließt. Aber diese Lieferungen hat Russland vor einigen Tagen gestoppt. Wie ist die Stimmung vor Ort in der Belegschaft und unter den Menschen? RBB24-Reporter Philipp Barnstorff hat sich umgehört.
Technische Probleme seien der Grund, heißt es aus Russland. Aber Danny Rutenburg, Betriebsratsvorsitzender der PCK, glaubt nicht so recht daran.
Aber das ist eben halt das Problem. Wir sind zum politischen Spiel beigeworden, wieder einmal. Und das ist das, was auch die Kolleginnen und Kollegen dann sozusagen belastet. Weil sie haben ja da gar keine Möglichkeit, als Person irgendwas für oder gegen zu tun, sondern sind halt politische Entscheidungen, die auf ganz anderer Ebene getroffen werden.
Die Raffinerie ist mit ihren 1200 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Schwedt. Deren Bewohner schwanken zwischen Hoffnung und Sorge.
Ich fand es eigentlich eine gute Variante, dass das Öl weniger wird und dass man da mehr zu erneuerbaren Sachen gehen kann.
Das macht mir schon Sorgen, weil da hängen ja etliche Arbeitsplätze dran.
Ich denke, unsere Regierung sollte mal ein bisschen Hausaufgaben machen.
Immerhin, die sowieso schon hohen Spritpreise dürften durch den Lieferstopp nicht weiter steigen. Denn die Raffinerie hat für den Mai noch genug Reserven. Für die Zeit danach verhandelt die Bundesregierung derzeit mit Polen, so könnte zusätzliches Öl über den Danziger Hafen geliefert werden. Auch ein Ausbau der Pipeline vom Rostocker Hafen wird diskutiert. Bei Danny Rutenburg vom PCK-Betriebsrat kommt das gut an.
Na generell, sie sind ja politisch dann unabhängiger. Wenn sie ihre eigene Leitung und ihren eigenen Hafen haben auf ihrem Grund und Boden, sage ich es mal, also als Bundesrepublik Deutschland, ist man immer unabhängiger, egal ob politisch oder kommerziell.
Wegen des Lieferstopps hat die Raffinerie ihre Produktion derzeit auf 80% gedrosselt. Wirtschaftlich ist das noch tragbar, heißt es aus der Raffinerie. Aber sollte die Auslastung unter 70% fallen, wird es kritisch.
Philipp Barnstorff berichtete aus Schwedt.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Nadja Tenger und Silja Sodke. Viele der traditionellen Spreewaldhäuser mit Fachwerk, Reetdach und Wänden aus Holzbohlen sind in keinem guten Zustand. Zimmerermeister Falk Hitzer und sein Sohn Jason Ausburg haben sich vorgenommen, so viele der baufälligen Häuser wie nur möglich zu retten.
Die Galerie hier oben wieder gerade zu kriegen und vernünftig zusammenzubauen, dass das,
naja, das waren
nicht
ja
alles auseinanderfällt.
Das waren ja hier die 60 Zentimeter, die das Haus hier abgesackt war.
Gerade sind sie mit der Restaurierung eines Spreewaldhauses fertig geworden. Es sieht aus wie neu gebaut, mit frisch eingedecktem Reetdach und blauen Außenwänden. Wieder haben Vater und Sohn ein Stück Kultur gerettet.
Es ist ein Haus, ja, ein Hingucker ist im Prinzip.
Gibt's nicht noch einmal auf der Welt. Einzigartig, wie alle alten Häusern.
Die größte Herausforderung ist eigentlich, das Gebäude nach oben zu heben. Die Verformungen, die über mehrere Jahrzehnte entstanden sind, wieder auszugleichen. Und unter einem rein theoretisch schwebenden Gebäude zu arbeiten.
Die beiden Männer leisten wahre und seltene Handwerkskunst und beweisen Durchhaltevermögen. Nicht ohne Stolz blickt Jason Hitzer auf die frisch abgeschlossene Arbeit.
Stellen anheben, Außenwände und Dachstuhl alles machen, das waren 1,5 bis 2 Jahre. Alles mit Dämmung und Dacheindeckung, alles zusammen. Das war im Prinzip das erste richtig große Wohnhaus, was ich mit restauriert habe.
Die Häuser sind vor teilweise 200, 250 Jahren gebaut worden. Da kann man nicht einfach mit dem Bagger ranfahren und die wegreißen. Das geht nicht.
Ergänzt Vater Falk Hitzer. Er ist einer der ganz wenigen, der sich auf die Baukunst der alten Holzblockhäuser spezialisiert hat. Jetzt ist auch sein Sohn Jason dabei.
Angefangen hat eigentlich alles dann so in der 8. Klasse. Da ging es dann so los. Keine Lust mehr auf Schule. Abi wollte ich dann nicht mehr machen und Studium auch nicht. Dann kam das erste Praktikum. Das habe ich hier bei uns gemacht. Und da haben wir ein Haus gebaut. Und dann wusste ich, das ist es.
Der Kleinbetrieb mit 4 Leuten liegt auf dem Grundstück der Familie. Die lebt natürlich auch in einem Traditionshaus.
Das Besondere an den Spreewaldhäusern ist, dass es eigentlich weltweit die einzigsten sind, die aus Laubholz, also sprich Weichholz, gefertigt wurden. Hier sieht man jetzt den Lehmverstrich, aber diese Lehmverfugung muss extra angemischt werden. Das Mischungsverhältnis verrate ich nur meinen ehemaligen Lehrling. Oder mein jetzigen Lehrling.
Der gebürtige Cottbusser Falk Hitzer hat sich sein Wissen um die alte Baukunst auf einem besonderen Weg angeeignet.
Ich bin zu DDR-Zeiten viel im Ostblock unterwegs gewesen. Wenn andere Urlaub gemacht haben, bin ich dort in Museen teilweise arbeiten gegangen.
und habe da von alten Baumeistern mir das angeeignet, was man damals hier schon nicht mehr bekommen hat, weil es wird ja nur Neubau gelehrt.
Sohn Jason Hitzer ist jetzt schon mit dem alten Handwerk vertraut und er ist genauso entschlossen wie sein Vater, die Spreewaldhäuser zu retten.
Ich habe vor, den Betrieb dann zu übernehmen, sobald meine Meisterschule durch ist. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.
Vermutlich bringt sie noch einige alte Spreewaldhäuser, die liebevoll restauriert werden wollen.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Zu hören in der ARD Sounds App.